ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Andreas Wagner heute, Winzer und Krimi-Autor aus Rheinhessen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Haben Sie heute schon geguckt, welche Zölle Donald Trump sich vielleicht neu hat einfallen lassen?
Nee, heute Morgen wirklich noch nicht. Und ansonsten natürlich, das verfolgt man als Winzer schon durchaus mit, wenn da die Drohungen kursieren. Wir selber sind nicht betroffen davon, weil wir nicht in die USA exportieren, sondern nur im europäischen Markt aktiv sind. Aber man hört es von Kolleginnen und Kollegen, für die das dann schon beängstigend ist.
Ja, die USA sind ein großer Abnehmer für Rheinland-Pfalz. Da sind viele dann betroffen,
ja,
oder?
Ja, da gibt es auch schon lange, manchmal über Generationen wirkende Geschäftsbeziehungen, wo Weingüter traditionell vom Rhein, von der Mosel ihre Rieslinge in die USA erfolgreich exportieren und Aufschläge von 25, 50 oder wie viel Prozent dann auch immer da im Raum schwirren, die sind natürlich dann, die tun weh, ja.
Jetzt April, so auf Ihrem Weingut.
April, ja.
Ja, geht's da schon richtig los oder sind da jetzt erst so die ersten Schritte?
Das ist so das langsame Frühlingserwachen aktuell. Also ich bin noch etwas übernächtigt. Wir hatten gestern Jahrgangspräsentationen mit den ersten abgefüllten 24er Rosé- und Weißwein.
Dafür sehen Sie gut aus, Herr
super,
Wagner.
Klasse. Blendend. Also, ich habe mich frisch gemacht. Ja. Also es war schon sehr ausgiebig. Gestern war viel los. Es war auch tolles Wetter. Da sitzt man schön in der Sonne auf dem Hof. Und von daher so langsam erhöhen wir die Schlagzahl. Es geht dann irgendwann nach Ostern die Straußwirtschaft los. Und wir haben auch im Weinberg natürlich schon viel getan. Wir haben neue Weinberge gepflanzt. Das ist immer so im Jahresrhythmus damit, wo man dann so richtig einsteigt nach dem Rebschnitt und den Weinbergsarbeiten. Zwei Weinberge, die wir neu angelegt haben mit diesen Zukunftsrebsorten, die pilzwiderstandsfähig sind. Das ist für uns als Biobetrieb ganz wichtig, in die Richtung sich ein Stück weit zu verändern, weil man mit weniger Pflanzenschutz, auch ökologischem Pflanzenschutz, dann gesunde Trauben hat.
Ja, Bio ist eine Herausforderung, oder?
Ja, ist schon für uns eine Umstellung gewesen, aber die eine, die wir gerne auch im Hinblick auf die nachfolgende Generation getan haben. Und das ist spannend, dann nochmal mit 40, 45 sich in so ein Thema nochmal reinzuarbeiten. Auch gerade für meine beiden Brüder, die federführend dann Keller- und Außenbetrieb machen. Und ja, auch für meinen Vater als 75, heute 80, 81-Jährigen, sich da rein zu fuchsen und zu sagen, ihr macht ja wieder Weinbau wie in den 60ern.
Ja, Sie leben da und arbeiten mit drei Generationen auf Ihrem Hof. Ja, darüber sprechen wir später noch ausführlich. Wenn es jetzt so langsam wieder losgeht bei Ihnen, ja, also wie sieht ein normaler Sonntagmorgen aus? Da wären Sie jetzt schon auf oder so wie jetzt hier oder wären Sie noch gemütlich irgendwie im Bett?
Na, da unser Jüngster mit 11 Jahren dann irgendwann sagt, Mama, ich habe Hunger, dann ist dieses ganz, ganz lange Ausschlafen, das ist sicherlich nicht der Fall an einem Sonntag. Also meistens immer so gegen 9:30, 10 beim Frühstücken und lassen dann den Sonntag ganz, ganz, ganz entspannt und locker angehen. Das gibt dann meistens die klassische Frühstücksdiskussion. Machen wir einen langen Spaziergang? Gehen wir eine Hiveltour? Und vom Kleinen kommt dann immer, ich will nicht laufen.
Der Kleine ist wie alt?
Der ist 11, ja.
4 Kinder haben Sie?
Genau, 4 haben wir.
Das ist
der Letzte,
Trubel.
Der noch da ist. Die anderen sind ausgezogen. Also von daher ist es jetzt langsam ruhiger im Haus, ja.
Okay, ausgezogen, weil Sie studieren.
Genau, die sind zum Studium jetzt weg, ganz weit verteilt. Frankfurt, Marburg, Halle, Saale. Also wir können so eine richtig schöne Deutschlandtour immer machen, wenn wir Lust haben, die Kids zu besuchen.
So wie es der Papa ja auch gemacht hat, oder? Sie waren ja irgendwann auch weg, Leipzig, haben da studiert.
Genau, ja.
Und sind zurückgekommen. Jetzt gibt's mal wieder Regen.
Ja,
nach ein paar Tagen.
Also ich sehe noch keinen.
Ja, aber es soll ja heute, soll morgen, ja, übermorgen, ja, gemischt, ja, werden. Warten Sie auch auf die ersten Tropfen?
Also uns tut das auch gut als Winzer, wenn wir einen guten Wasservorrat haben, weil ich meine, die letzten Jahre haben es uns gelehrt. Eine Folge des Klimawandels ist nicht nur, dass Weine kräftiger werden, dass Weine intensiver werden, dass wir auch bessere Rotweine machen können, aber wir merken auch, dass alles, was im Frühjahr und im Winter an Regen nicht gefallen ist, meistens im Sommer nicht ausgeglichen werden kann. Also von daher sind wir auch froh. Der Wasserhaushalt ist gut im Boden, in der Tiefe, das haben wir beim Pflanzen gemerkt. Aber für alle Kolleginnen und Kollegen, die Ackerbau machen, die gesät haben, für die ist es jetzt wichtig, dass es mal ordentliche Niederschläge gibt und nicht stürmisch, sondern so ganz gediegen über Stunden verteilt, dass das Wasser auch in den Boden findet. Das sind die Wünsche. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ihr Weingut ist ein Familienbetrieb und im Moment ist es so, dass wirklich ja alle aus der Familie da arbeiten und leben. Also Ihre Eltern, dann die drei Söhne, ja, Sie mit den Brüdern Uli und Christian, jeweils mit Ihren Frauen und insgesamt ja 10 Kindern. Gut, einige sind, haben wir schon gehört, schon gerade weg, studieren irgendwo in Deutschland, ja. Aber okay, 3 Generationen. Wer bringt den Müll raus? Ist ein sensibles Thema, wenn mehrere Leute, ja?
Gut, jeder wohnt ja für sich. Also von daher bringt erstmal jeder seinen eigenen Müll raus und hat auch seine eigene Tonne. Also von daher sind die Konfliktmöglichkeiten in dieser Hinsicht sind begrenzt. Man muss nur dafür sorgen, dass die eigenen Kinder auch mal was tun. Also von daher, das passt.
Okay, aber 3 Generationen unter einem Dach, da schluckt man doch erstmal. Ich glaube, zu Hause denken auch manche so, boah, würde bei uns nicht funktionieren.
Ja, also bei Lesungen höre ich häufiger, der schreibt Kriminalromane, weil der so eng mit der Familie zusammenlebt.
Da kommen die Gedanken.
Das braucht man als Ventil im Winter, um sich abzureagieren. Also klar, es gibt immer mal Konflikte, es gibt Konfliktpunkte, das ist klar. Die muss man dann ausräumen und darf sie sich nicht nachtragen. Das ist ganz entscheidend. Und letztendlich saugen wir eigentlich mehr so das Positive daraus. Die Kinder haben sich untereinander, also es gibt selten das Nerdige in der Ecke sitzen, der Jüngsten, was soll ich denn heute machen? Sondern man hat dann den Cousin oder die Cousine nebenbei und kann dorthin und kann sich treffen. Aber genauso können wir auch die Tür hinter uns zumachen und können sagen, so jetzt wollen wir unsere Ruhe haben, jetzt braucht man keinen zu sehen. Und als junge Eltern haben wir es genossen, dass auch immer ein Babysitter da war. Man stellt das Baby vor ein Haus weiter und kann auch abends mal weggehen und weiß, dass die Kinder gut in Obhut sind und auch mal jemand schauen kann nach ihnen. Und von daher passt das eigentlich sehr gut. Wir haben das sehr genossen, als Großfamilie da auch zusammenzuleben und tun es noch immer, auch wenn es jetzt so langsam so ein bisschen ausfleddert, wenn die Ersten ausziehen, es plötzlich ruhiger wird im eigenen Haus. Aber das kennt ja jeder auch von zu Hause dann, ja.
Ist Ihre Mutter eine gute Schwiegermutter?
Ich glaube, sie ist eine sehr gute Schwiegermutter, ja. Also von daher, sie hängt sich nicht rein, sie lässt jeden machen, sie bietet immer ihre Hilfe an. Also das ist faszinierend. Wenn was gebraucht wird, ist die Mama immer mit dabei. Und von daher ist das, glaube ich, immer ein gutes Zusammensein. Und es ist auch ein Vorteil, wenn man wirklich nicht zusammen im Haus lebt. Also jeder hat sein eigenes und hat seine Rückzugsmöglichkeiten und von daher passt das gut.
Man kann die Tür zumachen und das wird dann auch akzeptiert. Heute ist
so
hier mal.
Es wird akzeptiert und es muss nicht immer jeder alles mitmachen. Also von daher lässt man jedem die Freiräume und die Freiräume auch einem eigenen Beruf nachzugehen, den man liebt. Also von daher, diese Möglichkeiten gibt es immer, ja.
Ja, es ist eine bunte Mischung an Berufen, ja. Also Sie sind beispielsweise Historiker, ja, dann gibt es den Bruder Weinbauingenieur, es gibt den Mineralogen.
Genau.
Und bei den Frauen Journalistin, Biologin und Hotelfachfrau. Also man ergänzt sich dann auch gut für diesen Weinbetrieb.
Ja, ist eigentlich ideal. Wir haben alle Sparten dabei, die man so für ein Weingut ganz gut gebrauchen kann, auch Dinge, die nichts damit zu tun haben, die das dann aber trotzdem begleiten und auch befruchten. Also es ist eine sehr gute Kombination. Jeder hat seine Stärken und gleicht dadurch auch die Schwächen der anderen mit aus. Also es passt perfekt, ja.
Zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, ist Andreas Wagner aus Essenheim bei Mainz, bekannt für seine Weinkrimis. Und Wein ist auch sonst sein Leben auf dem Familiengut, mittlerweile in der 6. Generation. Aber das war ja nicht unbedingt so direkt vorgesehen bei Ihnen, ja? Also Sie sind erstmal nach Leipzig, Studium, Geschichte, Politik und Bohemistik. Bohemistik.
Ja, Tschechisch. Literatur, Sprache, Kultur. Ein tolles Studium.
Das war nach Abitur und Zivildienst. Warum dann Leipzig? Warum dieses Studium?
Also Leipzig ich wollte auf jeden Fall in den Osten. Das waren so die Nachwendejahre, 93 Abi, die Wende, das war für uns schon einfach was Prägendes in der Oberstufe. Viele Lehrer haben das thematisiert und das hat man mitgelebt. Und ich wollte gerne im Osten studieren, einfach auch, um es den Osten kennenzulernen, über den die Wessis ja immer nur geredet haben, nachdem sie mal eine Kaffeefahrt auf die Wartburg gemacht haben. Und dann kannten sie den Osten. Und das war ganz toll. Also eine Uni im Umbruch, vieles Neues, vieles nicht so fest gefügt. Niedrige Studentenzahlen und eine ganz, ganz tolle Stadt, die erwacht und aufgeblüht ist, wo unheimlich viel passiert ist. In Clubs, die aufgemacht haben, wieder zugemacht haben, kulturell und fürs Studentenleben. Also war eine ganz, ganz tolle Zeit, ja.
Und Sie haben auch ein Auslandssemester dann in Prag gemacht?
Genau, das gehörte dann dazu. Im Rückblick, es hätte auch nicht Prag, sondern eine andere schöne tschechische Stadt sein können, um diese wirklich unheimlich schwere Sprache auch zu lernen für uns Westeuropäer,
ja, so?
Auch eine slawische Sprache. Unheimlich viele Fälle, unheimlich kompliziert, gar nicht so von der Aussprache, aber von der Struktur der Sprache. Oh, das war schon manchmal echt sehr schwierig. Und ich hatte eine sehr geduldige Sprachlehrerin, eine ältere Dame, die uns vier Studentinnen und einen Studenten, mich da durch das Studium der Sprachpraxis begleitet hat. Also wenn die nicht so viel Geduld gehabt hätte, hätte ich noch was anderes studiert. Also die war froh, dass sie mal einen männlichen Studenten hatte, der die Sprache lernen möchte.
Sie haben dann in Geschichte promoviert und auch als Historiker gearbeitet in Leipzig.
Genau. Ja, also ich habe geforscht in Leipzig an der Uni zum Aufstieg des Nationalsozialismus im Freistaat Sachsen, da auch meine Doktorarbeit geschrieben und dort in einem so einem Kreis anderer Studierender, die auch in diesen Themen unterwegs waren, haben wir uns unterstützt. Und eine Zeit lang habe ich dann an der Leipziger Uni auch unterrichtet, auch in Mainz hier mal kurz mit einem Lehrauftrag. Also ich war eigentlich als Historiker unterwegs, bis dann das Weingut rief.
Ja, aber Weinbau, war das bis zu dem Thema überhaupt, stand das auf Ihrer Liste?
Ja, also das sickerte schon sehr, sehr früh ein letztendlich. Also Interesse schon immer. Wir sind als Kinder schon auch in Entscheidungen mit einbezogen worden. Also unsere Eltern haben da eine sehr, sehr offene Art gehabt und haben auch wichtige weinbauliche Entscheidungen, den Kauf eines Weinbergs oder was auch immer, mit uns besprochen und unserer Meinung angehört und nicht immer befolgt, natürlich nicht. Und von daher war das Interesse immer schon da. Und so während des Studiums begann das schon, so dieses Liebäugeln, damit mein Bruder studiert in Geisenheim Weinbau. Wenn er den Betrieb übernimmt, vielleicht machen wir es mal zusammen. Und dann hat sich das so ausgewachsen. Und es war dann klar, noch vor Beginn der DIS eigentlich, dass nach der Doktorarbeit da ein Schlussstrich ist mit der wissenschaftlichen Tätigkeit und dann der Weinbau ruft. Und wir haben das nie bereut. Also meine Frau wollte das auch als Journalistin. Die fand das auch klasse, die Faszination aufs Land zu ziehen als Stadtkind.
Ja, Ihre Frau, die haben Sie in Leipzig kennengelernt während des Studiums. Ihre Frau aus Dortmund. Das ist ja ein ganz berühmtes Weinanbaugebiet in Deutschland, ja. Aber sie hat gesagt, jo, machen wir.
Ja, das fand sie faszinierend, diesen Gedanken, und hat sich da auch mit reingearbeitet, auch gelernt in dem Metier, so dass sie sich da auch voll mit einbringen kann. Und das war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Wir hatten damals schon ein Kind, Philipp, und das ist natürlich auch eine Faszination zu sagen, dass für ihn ist es vielleicht auch schön, als kleines Kind auf dem Land groß zu werden, in der größeren Familie, auf dem eigenen Hof. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen und mussten sie auch noch nicht revidieren bisher.
Kommen wir jetzt mal zu dem Krimi-Autor. Ja? Wenn die Trauben reifen, reifen ihre Geschichten. Also so der normale Rhythmus ist dann, wenn sie zur Handlese in die Weinberge gehen, dann fangen sie an rumzuspinnen, oder?
Ja, also das ist jetzt so die Idealvariante. Eigentlich sammle ich über das ganze Jahr. Aber so im normalen Tagesablauf, das Telefon klingelt, ständig ist irgendwas, kann man ja eigentlich wenig konkrete Gedanken fassen. Abends bin ich oft auch zu müde, da lese ich gerne. Aber wenn so die Handlese anfängt und ich bin meistens der mit der Truppe draußen ist, dann ist mal 8 Stunden draußen mit der Schere vor den Reben. Und ich glaube, da kriegt jeder Mordgedanken, wenn man das 4 Wochen lang macht. Dann sammle ich so und man unterhält sich so ein bisschen locker mit links und mit rechts nebendran in der Zeile, manchmal auch stundenlang mal nicht, wenn man keine Lust dazu reden, und dann kann ich Ideen weiterspinnen, und das ist eigentlich so die kreativste und produktivste Phase für all das, was dann so Steinbruch ist an Themen, an Ideen, an Charakteren, an Szenen, aus dem ich dann greife und suche dann für das nächste Buch. Also ich entwickle nicht zwischen den Reben ein fertiges Buch in den 3 Wochen, Handlese, 4 Wochen, sondern das sind so Puzzleteile, die ich dann sammle und dann gucke ich mir alles durch, was ich so die letzten 2, 3 Jahre notiert habe und denke mir, ach genau das spinne ich weiter. Ja? Genau, so läuft das ab.
So, und dann November, dann haben Sie alles das, was Sie da zusammengesponnen haben, gesammelt haben. Dann ist Ruhe und dann machen Sie Ihre Struktur und schreiben.
Genau, also ich gehe das an wie Arbeit. Das heißt, ich setze mich morgens 8 Uhr ins Büro, also in mein Büro zu Hause, nicht im Betrieb, nehme mich dann auch wirklich raus und fange dann an und skizziere einzelne Szenen. So ganz klassische Arbeit, wie man an ein Buch rangeht. Also erst Szenen skizzieren, dann so ein bisschen durchplotten das Ganze und dann fange ich vorne an, Kapitel 1 und fange an zu schreiben. Ja, das ist so ein 6-8-Wochen-Ding meistens, bis das Buch dann auch geschrieben ist. Das ist manchmal zäh, manchmal tut das weh, manchmal bin ich abends schlecht gelaunt. Das sehen dann meine Kinder, wenn ich aus dem Büro komme und setze mich an den Abendessenstisch, dann wissen die schon.
Ah, der hat heute nur eine Seite geschafft.
Der hat nur 1-2 Seiten, Vorsicht. Der ist nur mit der Kneifzange anzufassen.
Hält die Großfamilie dann auch den Rücken frei in so einer Zeit, wenn sie sich zurückziehen, um zu schreiben?
Komplett. Also wenn ich den Betrieb alleine mit meiner Frau machen müsste, hätte ich nie ein Buch geschrieben. Also es geht nur in der Großfamilie, es geht nur auch in der Kleinfamilie. Meine Frau hält mir sehr, sehr stark den Rücken frei. Das heißt, sie schirmt mich so ein Stück weit auch ab, macht vieles von dem, was sonst ich mache. Wir sprechen dann darüber mal beim Mittagessen oder morgens oder abends. Aber ansonsten schirmt mich die Familie schon sehr, sehr gut ab und gibt mir den Freiraum, den ich brauche. Es kostet halt einfach unheimlich viele Stunden. Also Schreiben ist nicht, ich mache mir morgens den Riesling auf und dann küsst mich die Muse.
Und
dann
ich gucke in die Weinberge.
Ich schaue in die Weinberge und es fließt aus der Feder. Nein, der Pustekuchen, das ist harte Arbeit. Also das ist sich zwingen an den Schreibtisch, an den Computer, auch wenn es nicht gut läuft. Und dann irgendwann bricht es. Und dann hat man Phasen, 2, 3 Stunden, wo man wirklich 3, 4, 5 gute Seiten aufs Papier bringt und abends mit einem Lächeln aus dem Schreibzimmer kommt. Ja.
Winzerschuld war der letzte Krimi mit dem Hobbyermittler Kurt Otto Hattemer. Der ist 2020 rausgekommen. Es wird was Neues geben, aber das ist ja ein Typ, oder? Also ich finde, er ist so die männliche Antwort auf Miss Marple. Er ist so ein bisschen schrullig, er trinkt süß und ölig und er mag Duft von Bratwurst in Dosen.
Ja, klasse.
Wie sind Sie darauf gekommen? Ja.
Ach, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe mich oft in meinen Kriminalromanen über die lebenden Gardinen im Dorf lustig gemacht. Also ältere Damen, die hinter der Fensterscheibe hängen und alles mitkriegen, alles weitererzählen. Bis mich irgendwann meine ältere Dame beim Bäcker gestellt hat und gemeint hat, das ist chauvinistisch, was du da schreibst. Mein Mann ist viel neugieriger, als ich das jemals sein könnte. Dann fängt man an zu beobachten. Beobachtet, ja, da gibt's diese Winzer im Ruhestand, die mit dem Trecker querfahren, alles im Blick haben und dann habe ich versucht, so einen Typen zu entwickeln. Und der muss natürlich Dosenbratwurst essen, das ist ja klar.
Man ist immer ein bisschen beschwipst nach dem Lesen Ihrer Krimis, finde ich. Da wird echt viel getrunken.
Ja gut, wenn Winzer Krimis schreibt, die im Weinmilieu in einer Weinbauregion spielen, dann muss das ja so sein.
Sie haben die Geschichte Ihrer Familie aufgeschrieben zwischen Reben und Rüben. Um mal kurz so Hintergrund. Familie ist seit über 400 Jahren in Essenheim und seit ungefähr 200 Jahren besteht dieser Betrieb an Ort und Stelle, wo er heute ist. Und das sind die 5 Generationen, die Sie begleiten in dem Buch, ja, bis hin zu Ihren Eltern. Das ist ein Brett. Sie wollten nie Ahnenforschung betreiben, oder?
Nee, ich wollte das nie betreiben, weil unsere Oma Emilie uns mit dem Stammbaum geknechtet hat. Ja, es ist ein Trauma meiner Kindheit, da kann ich mich so richtig reinsteigern. Wenn wir Fußball spielen wollten, hat uns die Oma mit Marmeladenbrot und Kakao ins Wohnzimmer gelockt. Und dann war 4 Quadratmeter Stammbaum ausgerollt und sie wollte meinen Freunden und Kumpels zeigen, wie wir denn auf welcher Ebene miteinander verwandt sind. Ja? Und das ist nur so eine Anekdote, aber ich hatte eigentlich nie Lust, mich mit der eigenen Familie zu beschäftigen, bis einem dann irgendwann mal gefühlt die Mama die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hier oben auf dem Dachboden, da sind 12 Kisten, die wollen mal durchgeschaut werden. Schmeiß weg, was nichts mehr taugt, du hast das studiert, also kümmere dich darum.
Ja, als promovierter Historiker, ja, also und dann finden Sie diese 12 bis 13 Kisten da auf dem Dachboden und dann hat es Sie gepackt, oder?
Ja, da hat es mich gepackt. Ist sicherlich auch ein Stück weit ein Produkt der sehr, sehr ruhigen Corona-Zeit und dann der Tatsache, dass man plötzlich auch mal Lust hat, sich mit was anderem auseinanderzusetzen. Und dann habe ich angefangen und habe mich durchgearbeitet. Das ist natürlich auch mühsam. Es ist Sütterlin der größte Teil. Da sitzt man dann wieder wie der Erstsemesterstudent da und versucht, die Hieroglyphen zu entziffern der Urahnen. Dann gibt es viel Belangloses. Es gibt aber auch wahre Schätze da drin, wo man dann sich denkt, ja, warum hast du da nicht schon mal früher mit angefangen? Es ist ja nicht nur Familienchronik, sondern es geht ja im Prinzip um einen Typus des bäuerlichen Familienbetriebes, wie wir den in Rheinland-Pfalz und in vielen Regionen des deutschen Südwestens ganz typisch haben und über den noch nie jemand was geschrieben hat. Ja, diesen Gemischtbetrieb, der auf verschiedenen Beinen stand, deswegen auch vielen Krisen getrotzt hat, weil man Ackerbau, Viehzucht und Weinbau hatte, der alle Tiefen durchlaufen hat und auch Schicksalsschläge, politische Verwerfungen und trotzdem über viele, viele Generationen, über hunderte von Jahren Bestand hatte. Und da sind wir nichts Außergewöhnliches, sondern etwas ganz, ganz, ganz Typisches und bisher in der Forschung weitgehend unbeachtet.
Und Sie haben ja für dieses Buch nicht nur diese Kisten durchwühlt, Papiere, Fotos ja auch, ja, um zu gucken, wer ist da überhaupt drauf. Sie haben Interviews geführt mit Ihrem Vater, mit Ihrer Mutter und mit Ihrer Tante, also der ältesten Schwester des Vaters. Das ist ja auch nochmal so eine ganz besondere Gelegenheit, ja, die man da hat oder Situation.
Ja, das sind ganz tolle Stunden gewesen. Es sind sehr viele Stunden gewesen, vor allem als es nachher ans Transkribieren und Abtippen ging, dieser langen Interviews. Und es sind ganz tolle Momente, wenn man einfach den Vater, die Mutter und die Tante reden hört über das, was sie die letzten 60, 70, 80 Jahre erlebt haben. Und auch diesen Wandel, den Strukturwandel, den Wandel der Region und den Wandel des Betriebes, der Blick aus dem Inneren heraus durch meinen Vater, den Blick der eingeheirateten Frau meiner Mutter. Und
ja, die ja aus einem ganz anderen Bereich kam.
Genau, ja, die also aus einem sehr, sehr kleinen bäuerlichen Betrieb stammte, der damals schon in den 70er Jahren nicht mehr dem Alleinerwerb diente, sondern mein Opa hat auf der Mainzer Uni gearbeitet in der Verwaltung, um einfach die Familie über die Runden zu bringen, weil der Kleinstbetrieb einfach nicht dazu getaugt hat mehr. Ja. Und dann der Blick von außen durch meine Tante, die rausgeheiratet hat, aber trotzdem immer noch so diesen Blick aus der Distanz auf den eigenen Familienbetrieb hatte. Das hat ein sehr, sehr schönes Gesamtbild nachher ergeben.
Und Sie wollten eigentlich als Historiker auch nie wieder was mit Fußnoten zu tun haben, ja, weil Sie da viel sich mit beschäftigt haben. Und jetzt dieses Buch, wie viele Fußnoten? Hunderte.
Ja, das ist ja normal. Man muss belegen, ja. Wir haben versucht, sie nachher auch im Lektorat auszukämmen und ganz ans Ende des Buches zu setzen, so dass sie den Lesefluss auch nicht stören und dass man das Buch auch ohne den Blick auf die Fußnoten lesen kann. Aber natürlich muss man schon das, was man behauptet und was man an Forschungsergebnissen hebt, auch ordentlich belegen. Ich habe nach meiner Doktorarbeit gesagt, nie wieder Fußnoten. Deswegen habe ich so liebend gerne Krimis geschrieben. Das spielt alles im Kopf, in der Fantasie. Man kann sich einfach was ausdenken. Es muss nur Sinn und Handlung ergeben. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich dann wieder packt. Aber die Familiengeschichte kann wie ein Krimi sein. Und das hat mich dann so reingesogen, dass ich dann letztendlich auch mich dem gefügt habe und wieder Fußnoten gesetzt habe.
Sechste Generation, also es hat sich immer ein oder eine Wagner gefunden, ja, für die Nachfolge. Bei Ihnen jetzt sogar direkt alle, also drei Wagner-Brüder sind da. Und die Söhne hießen alle immer Hans oder Johannes. Ihr Vater ja auch noch, Johannes Rudolf oder Rudolf Johannes?
Johannes Rudolf, ja.
Johannes Rudolf. Und aber Ihre Mutter hat dann gesagt, jetzt bei den drei Jungs, jetzt reicht's. Ihr heißt jetzt alle
auf anders. Gar keinen Fall. Das war wichtig auch so zur Abgrenzung wahrscheinlich gegenüber der eigenen Schwiegermutter zu sagen, nee, wir machen nicht schon wieder einen Johannes, der dann Johannes der 14., 15. oder was auch immer heißt. Die sind ja auch noch fein säuberlich durchnummeriert worden dann. Und ja, also das, meine Mutter hat das immer vehement, glaube ich, abgelehnt, das genau so zu machen.
Also dann haben wir jetzt einen Andreas, einen Uli und einen Christian.
Genau.
Aber Sie fangen wieder damit an, mit dem Hans,
wir
dem
haben
Johannes.
Damit angefangen, genau. Also unser Ältester hat den Johannes zumindest als Beinamen. Ja? Nicht als Haupt- und Rufnamen, aber so als Beinamen. Und der Jüngste hat als Beinamen den Vornamen des anderen Opas. Also von daher so ein bisschen Familientradition, das passt schon ganz gut.
Also das gut zu erhalten, das war ja immer ja eine ganz große Herausforderung über die Generation, über die Jahre. Und es waren also dann immer irgendwie so 10 bis 12 Familien, ne, die sich auf Augenhöhe bewegten, bäuerliche Oberschicht. Und in dem Kreis wurde geheiratet.
Genau, also es war ein Zwang in jeder Generation, dass die Resultate der Realteilung, dass zwischen allen Kindern der gesamte Betrieb aufgeteilt wurde, dann auch wieder auszugleichen, diesen Teilungsverlust. Von daher hat man schon eigentlich immer Zielrichtung gehabt, innerhalb der bäuerlichen Oberschicht des Dorfes zu heiraten, um auch den Status zu erhalten oder dann über die Dorfgrenzen hinwegzugehen, was nicht immer so einfach war. Essenheim ist ein protestantischer Einsprengsel in katholischem Umland. Das heißt, man konnte nur in wenige Gemeinden heiraten, nämlich in die protestantischen. Und daraus haben sich dann so Netzwerke auch entwickelt, die über Generationen gehalten haben, bei uns Richtung Schwabenheim, Saulheim, Gensingen an die Nahe. Also das sind so diese Ortschaften gewesen, wo dann Verbindungen bestanden. Das hat Liebe nicht ausgeschlossen. Man hat auch aus Liebe geheiratet. Aber man hat, glaube ich, genau gewählt, innerhalb dieser in Frage kommenden Familien und Töchter oder Söhne dieser Familien und wusste dann schon, was geht innerhalb der Familie, was kann ich durchsetzen an Partner und was funktioniert halt nicht.
Liebe nicht ausgeschlossen, das ist schön formuliert, aber auch schön die Geschichte, also Eheanbahnung kriegen wir gerade mit, ein komplexes System, ja, ein komplexes Unterfangen. Der Viehhändler, der hat das damals geregelt. Oder so beim Lesen dachte ich, was für ein Influencer.
Ja, also Netzwerk, der Netzwerker, der jeden kannte. Und in manchen Familien, wenn man wirklich zur absoluten Spitze gehörte, war oft die Vermählung des einzigen Sohns, des Betriebsnachfolgers schon so mit Emotionen und mit Erwartungen belastet, dass irgendwann keine mehr gut genug war. Und dann wurden solche Söhne manchmal auch schwer vermittelbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat man externe Hilfe geholt. Und das ist dann mitunter, sind das die Viehhändler gewesen. Bei uns im Dorf gab es einen, der unheimlich gut vernetzt war, auch über die Dorfgrenzen hinweg. Und der hat dann zusammengebracht, was ohne seine Hilfe nicht zusammengefunden hätte.
Und jetzt heute, wenn Sie dann teilweise arbeiten in den Weinbergen, 200 Jahre alt oder so, ja, ist das auch ein besonderes Gefühl? Hat man da so ein bisschen Ehrfurcht?
Ja, absolut. Also das ist ein unheimliches Gefühl, wenn man sich das vergegenwärtigt, dass man seit zig Generationen auf der gleichen Scholle arbeitet. Und wenn ich jetzt die Steigbriefe, also die Kaufverträge oder die Teilungslose meines Urgroßvaters mir anschaue und erkenne wirklich die Lagen, die Parzellen wieder, auf denen wir heute auch werkeln, das ist toll. Das ergibt eine unheimliche innere Zufriedenheit.
Irgendein Hans war schon immer da, oder?
Irgendein Johannes hat da auch schon gestanden, genau.
Zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz Leute ist Andreas Wagner aus Rheinhessen. Jetzt so ab April bis Oktober macht er Weinbau. Von November bis April schreibt er dann wieder ein Weinkrimi. Das ist so grob Ihr Jahresrhythmus, oder? Und zwischendrin sind Sie dann auch auf Tour mit Lesungen.
Genau, also ich bin sehr, sehr viel auf Tour. Das mache ich liebend gerne, Zuhörerinnen und Zuhörer vor mir zu haben und sie durch meine Bücher zu führen, ob es nun das Sachbuch Reben und Rüben ist oder die Mordgeschichte. Die Krimis, immer dazu eine schöne Weinprobe, gibt 3, 4, 5 Weine zu probieren zwischendurch, um so ein bisschen das ganze Bild halt rüberzubringen. Ich bin Winzer, ich bin Autor und das ist so ein schönes Gesamtbild, führt dazu, dass man auch bei Lesungen einen gewissen Männeranteil hat. Das ist auch
ist
ganz
es
schön.
Der Wein?
Die kommen wegen des Weines.
Ah,
ja. Da bin ich ganz emotionslos. Die kommen nicht mittwochs, wenn Champions League ist. Da lese ich dann vor Frauen. Und ansonsten sind Männer auch immer mit dabei. Da merkt man so, wenn man so, und warum, ich lese ja eigentlich nicht, aber es gibt ja was zu trinken, dann ist das in Ordnung. Also.
Und Sie haben ungewöhnliche Orte. Also Sie hatten jetzt eine Lesung wieder in der Straßenbahn.
Ja,
durch Mainz.
Ja, das finde ich gar nicht mehr so ungewöhnlich. Also das mache ich so oft. Das ist eine unheimlich tolle Zusammenarbeit mit einem Verein hier. Traditionsbus heißt der, bei der den Mainzer Verkehrsbetrieben. Und da fahren wir dann mit einer Straßenbahn eines älteren Modells, manchmal aus meinem Geburtsjahr, manchmal auch, wenn die gerade nicht funktioniert, mit einer neueren. 2-3 Stunden über die Ortschaften, Marienborn raus, Lajeberg raus. Und dann gibt es Wein zu trinken und ich lese das ein oder andere Kapitel vor.
Sie sitzen dann in einem Wagen oder machen Sie Durchsagen oder?
Naja, die Wagen sind gut technisch ausgestattet. Es gibt eine sehr gute Mikrofonanlage und da kann man wirklich toll Lesung machen. Für den Autor ist es nicht immer einfach, weil wenn ich in der Stadtbibliothek lese, dann habe ich das Publikum vor mir und auch wenn die das nicht denken, ich sehe jeden. Ja, ich sehe, was jeder macht und man merkt vorne, ob man die Leute gepackt kriegt. Bei der Straßenbahn gucken alle raus. Keiner guckt mich an, ja, und man sieht auch nicht alle. Man guckt in die eine Richtung runter oder in die andere Richtung runter und weiß gar nicht, kriegt man die Leute jetzt gepackt oder nicht. Aber es ist trotzdem faszinierend, rumzufahren und dabei vorgelesen zu bekommen. Und dann sind die auch alle Buchsmäuschen still.
Ansonsten Mord und Totschlag schon mal in einer Kirche oder da lesen Sie Metzgerei.
Bestatter, ja.
Also, Bestatter?
Ja, ich habe auch schon beim Bestatter gelesen. Der sprach mich nach einer Lesung woanders im Ruhrgebiet an, meinte, oh, ich würde auch mal gern was für meine Kundschaft machen. Und da dachte ich auch noch so an Metzgerei oder irgendwas, der Buchhandlung. Nee, ich bin Bestatter. Und die haben schöne Räume. Und dann mittlerweile habe ich bei verschiedenen Bestattern gelesen, Trauerhalle. Ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und das sind immer sehr dankbare Lesungen gewesen. Ein Publikum, das gerne zugehört hat. Und natürlich ist der Ort dann auch noch mal mit so einem, ja, für manche mit einem gewissen Grauen, für andere ist es ja die Alltäglichkeit, ja, dass der Tod einfach auch zum Leben dazugehört. Aber zum größten Teil lese ich eigentlich auf Kleinkunstbühnen und klassisch in Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen. Das ist schon mehr so.
Im Sommer machen Sie es dann hier in der Gegend, ja, weil Sie einfach auch zu tun haben auf dem Weingut. Im Winter geht es dann durchaus schon mal weiter durch die Republik, auch in den hohen Norden. Wie reagieren die auf die Krimis aus Rheinland-Pfalz? Also Sie haben eben auch schon mal beschrieben, so das ländliche Leben bildet sich ja ab in den Büchern. Ja, Gardinen zucken, die Menschen hängen am Fenster, gucken, was draußen so vor sich geht. Was macht da Berlin?
Auch Berlin kann da genauso drüber lachen. Da haben die gar kein Problem mit. Also es funktioniert auch in großen Städten gut. Das merke ich bei meiner Lesetour, die ich im Januar mache. Da bin ich 14 Tage, manchmal auch 3 Wochen unterwegs. Jeden Abend woanders. Bei Lesungen, Wismar, Berlin, Hamburg und so. Und es kommt dort genauso gut an. Es ist so dieses Spiel, was viele Krimi-Autoren und Autorinnen machen. Man legt in die Idylle, das große Verbrechen. Das hat auch Henning Mankell schon gemacht mit seinem Ystad, Südschweden. Da ist sonst Michel aus Lönneberga unterwegs und alles ist schön, aber trotzdem legt man da das Grauen hin. Und so praktiziere ich das ja auch. Und dann kriegt man die Leute auf die Art und Weise gepackt und sie interessieren sich für das Ländliche, für den ländlichen Raum, für das agrarisch und weinbaulich geprägte unserer Region.
Sie haben auch Berater für die Fälle, die Sie sich ausdenken, ne? So bei der Kripo, BKA, ja,
ohne geht's nicht.
Also Forensikgericht.
Vom Wein habe ich leidlich Ahnung und das Weinhistorische bekomme ich auch hin, aber sobald es an die Polizeiarbeit geht, an all das, was damit zusammenhängt, braucht es externe Beratung. Und der Verlag hat da natürlich Kontakte, da kann man drauf zurückgreifen. Aber in so einem Schriftstellerleben sammeln sich auch ganz viele an, die Bekannte sind oder Freunde mittlerweile, die man dann einfach anfunken kann beim BKA oder bei der Kripo oder den Forensiker des Vertrauens. Das ist ganz
Forensiker
wichtig.
Forensiker des Vertrauens.
Ja, klar, den braucht's. Also man hat ja dann eine klassische Situation beim Krimi, da liegt eine Leiche seit 3 oder 4 Tagen im tiefen Gras bei 22 Grad und am 5. Tag wird sie gefunden. Wie sieht die denn aus? Ich weiß das nicht. Ja. Und der Forensiker lächelt dann müde und sagt, ich schick dir was.
Ich schick dir was. Und dann findet es die Mutter, oder? War das nicht bei Ihnen
genau,
so?
Genau, das ist dann der spitze Schrei, wenn jemand anderer am Computer saß und die E-Mail aufgemacht hat. In dem Fall meine Mutter, und einen Schrecken gekriegt hat, weil er das nicht an meine private Adresse, sondern an die allgemeine Adresse des Betriebs geschickt hatte, wo auch jeder mal reinschaut. Und das war dann traumatisch, ja.
Es gibt einen neuen Fall um den altbekannten Ermittler Kurt Otto Hattemer, also dieser Winzer in Essenheim, der überall seine Nase reinsteckt und die Fälle aufklärt. Der kommt jetzt wann raus?
Der ist für Ende August geplant. Also das Manuskript ist fertig, das liegt jetzt beim Verlag. Der setzt jetzt die Lektorin darauf an und dann arbeiten wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen zusammen an dem Text, sodass er Ende August erscheinen kann, ja.
Also es war alles wieder im Rhythmus, jetzt im Winter, Sie haben geschrieben und dann im April sind Sie fertig.
Genau, das ist so mein Rhythmus. Ja, meistens Ende März, Mitte, Ende März ist es fertig und dann braucht es noch so ein halbes Jahr, manchmal ein bisschen weniger, vier, fünf Monate, bis dann der Text auch so ist, dass er gedruckt werden kann.
Können Sie gut Deadlines einhalten, so wenn die Frist dann abläuft?
Ja, das kann ich sehr gut.
Echt?
Ja, wirklich. Also an sich setze ich die Frist ja selber. Der Verlag fragt an, wollen Sie fürs nächste Winterprogramm, planen Sie ein Buch zu schreiben? Und dann kommt man ins Gespräch und dann hast du ja, wann soll es denn erscheinen? Da kann man als Autor Mitsprache haben. Ich habe das immer gerne, wenn es vor der Weinlese erscheint, dann kann ich nochmal eine schöne große Lesung bei uns im Hof machen, so als Buchvorstellung. Und dann rechnet sich das dann letztendlich zurück. Dann heißt ja, dann müssen Sie aber spätestens Ende Februar, Anfang März das Manuskript abgeben. Können Sie das? Zu dem Zeitpunkt habe ich keinen Satz geschrieben. Ja, aber ich weiß, mittlerweile kann ich mich einschätzen, was schaffe ich in einem Winter? Und dann kann ich auch mit ein bisschen Disziplin solche Daten einhalten. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Das weiß auch jeder Verlag. Es gibt Schreibblockaden. Manchmal läuft es nicht so. Es kommt auch was dazwischen. Andere private oder betriebliche Aspekte. Und dann schiebt es sich. Und im schlimmsten Fall sagt man dann, ich schaff's nicht. Es erscheint ein halbes Jahr später.
Worum geht's denn in dem neuen Krimi?
Es geht ums richtige Vererben im Weinbaubetrieb.
Aha.
Wenn es plötzlich drei Geschwister gibt, die alle gerne auf den letzten Metern an den Besitz des Vaters dran wollen, der als alter Patriarch aber sich auch nicht lösen kann und jedem alles verspricht. Und das ist so eine toxische Mischung, aus der Mord und Totschlag entstehen kann.
Bei uns gibt's am Ende immer ein kleines Geschenk. Und ich habe ein Tatort-Paket. Also ja, zur legendären Krimi-Reihe im Ersten. So, da habe ich einmal im Grunde Stadtland-Schuss, ja, Stadtland-Tatort, kann man spielen. Und da sind die Rubriken eben nicht Stadtland-Fluss, sondern Täter, Tatmotiv, Tatwaffe, Todesursache, Fluchtfahrzeug, Ermittler. Können Sie mit Allemann spielen? Dazu den Tatort Kugelschreiber.
Hervorragend. Ja. Kann man immer gebrauchen.
So, und dann. Ich habe gesehen in einem Film der SWR Landesschau, dass Sie ein mutiger Mann sind und bunte Socken tragen. Ich habe hinter Ihrem Rücken Ihre Frau Nina angeschrieben und habe das mit der Geschenkidee erzählt und habe gesagt, was halten Sie von Tatort Socken mit Blutspuren? Und dann hat sie geschrieben, genial, kaufen, sofort für meinen Mann.
Die wird er tragen. Bei der nächsten Lesung, die ich habe, werde ich die Tatort-Socken anziehen.
Ich fürchte auch. Okay, ja, also knallrote Socken, ja, so am Bündchen mit Blutklecksen. Ich hoffe, ich habe ihre Größe erwischt. Ich habe einfach gedacht, er lebt auf großem Fuß.
Wird schon passen. Ansonsten werden sie heiß gewaschen, dann passen sie.
Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit dem Winzer Andreas Wagner und dem Krimi-Autor. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.